Die heutige Folge wird präsentiert von der PTV Group. Und wer jetzt denkt, PTV wer? Der ist wohl noch nicht tief genug in die Verkehrssoftware-Szene eingetaucht. Das Karlsruher Unternehmen ist seit über 40 Jahren selbst ein absoluter Allstar im Mobilitätsbereich. Über 2900 Städte weltweit schwören auf die PTV-Technologie, um Verkehr in all seinen Facetten zu planen, multimodale Szenarien zu simulieren und das komplette Mobilitätsökosystem in Echtzeit zu orchestrieren, und zwar über alle Mobilitätsformen, von Fußgängern bis hin zum Zugverkehr. Seit etwas mehr als einem Jahr ist die PTV Group Bestandteil der internationalen Marke Umovity und bietet gemeinsam mit dem kalifornischen Unternehmen Econolite jetzt auch Verkehrshardware an. PTV hat übrigens eine Mission und die lautet, mit innovativer Technologie die beste Mobilität für alle zu ermöglichen. Das klingt doch gut, oder? Und es passt perfekt zu uns Mobility Allstars.
Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid dabei in der nächsten Folge des Podcasts Mobility Allstars. Unser Verein hat sich die Mobilitätswende vorgenommen und möchte sich unter anderem in diesem Podcast mit Menschen unterhalten, die dazu was zu sagen haben. Mein Name ist Stefan Tschirschwitz. Ich co-hoste diesen Podcast zusammen mit meinem Buddy Tobias.
Genau, ich bin Tobias Pusch. Ich bin der andere Host und der Produzent dieses Podcasts. Und Stefan, wen haben wir uns denn heute als Gast eingeladen?
Heute haben wir Augustin Friedl mit an Bord und wie ihr mittlerweile wisst, wir stellen unsere Gäste nicht mehr als Hosts vor, sondern wir lassen sie direkt selbst zu Wort kommen. Augustin, die Uhr tickt gleich, der Tobias hält's in die Kamera, 60 Sekunden und...
So viel hast du Zeit? Genau, ich weiß nicht, siehst du es? Hier läuft die Stoppuhr. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Augustin. Ne? Hier ist die Stoppuhr, hier sind deine 60 Sekunden.
Alright, ich glaube, ich brauche gar keine 60 Sekunden, weil ich denke mal, der ein oder andere kennt mich sowieso schon von LinkedIn oder von den anderen Podcasts. Aber genau, ich bin Augustin und die Mobility-Transformation ist meine absolute Passion. Die treibe ich in zwei Richtungen voran. Einmal über meine LinkedIn-Community, wo ich regelmäßig Updates zu den verschiedenen Themen teile und dann eben auch nochmal über meinen Day-to-Day-Job bei der MHP. Die MHP ist eine Unternehmensberatung für Mobility-Transformation und da arbeiten wir mit den ÖPNV unter anderem zusammen, aber auch mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft, um dann entsprechend Mobility Services, Business Cases, Use Cases dahinter dann eben zu definieren und dann eben auch umzusetzen. Und genau, ich freue mich, heute bei euch mit dabei zu sein, Stefan und Tobias. Und genau, ich bin gespannt aufs Gespräch.
Super, das waren keine 50 Sekunden. Und das ist ja schon mal ganz spannend. Also MHP ist ja, glaube ich, eine Porsche-Tochter, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Und das Interessante ist, wir wollen mit dir sprechen über das Thema Geschäftsmodelle und zwar alte und neue Geschäftsmodelle in der Mobilitätswelt. Ist ja vielleicht ganz spannend, ne? Wenn ein OEM wie Porsche jetzt anscheinend auch mit dem ÖPNV zusammenarbeitet. Also insofern vielleicht schon fast sinnbildlich dein Job.
Ja, das auch. Also da sieht man auch, wie, sag ich mal, divers die Automobilunternehmen unterwegs sind. Das Geschäftsmodell der MHP ist wahrscheinlich eher noch das klassische Beratungsgeschäft, aber auch einen Porsche oder die Berater haben eben erkannt, dass da im Bereich Mobilitätstransformation und neue Mobilität dann eben auch doch Geschäftsmodelle vorhanden sind und einfach Beratungsbedarf vorhanden ist.
Mobilitätswende ist ja unser großer Begriff, um den wir uns als Allstars und auch in diesem Podcast kümmern. Augustin, du hast gerade gemeint, Transformation der Mobilität ist deine Leidenschaft. Am Ende ist die Wende ja eine riesige Transformation. Wenn du an diesen Begriff Mobilitätswende denkst, welche drei Assoziationen kommen dir in den Kopf?
Ja, vielleicht noch einmal kurz einen Schritt zurück. Wie du schon sagtest, das ist ja ein Riesenthema. Eigentlich die ganze Wertschöpfungskette befindet sich in der Transformation, angefangen von den Zulieferern über dann die OEMs, aber auch das ganze Thema Handel, Captives, Leasinggesellschaften plus dann eben die Mobilitätsdienste. Und genau die drei Assoziationen, die mir jetzt in den Kopf kommen, ist einmal ja der Hype, den wir in den letzten Jahren gesehen hatten, gerade bei Mobility Services in den verschiedenen Verticals. Der sorgt nicht unbedingt für eine schnellere Mobilitätswende, wie man jetzt auch sieht mit den basierend auf den Zahlen, Daten, Fakten. Was glaube ich auch nochmal entscheidend ist, ist einfach das Thema Ownership und Passion und das lokale Verständnis als Schlüssel zum Erfolg. Da braucht man wirklich auf lokaler Ebene Personen, die voll dahinter stehen, die verschiedene Sachen ausprobieren, die Systeme oder Setup-Services dann auch weiterentwickeln, um die dann auch entsprechend zu etablieren und für Nutzung zu sorgen. Und genau, letztendlich müssen wir jetzt trotz oder auch nach dem ganzen Hype weiterhin rausfinden, wer denn eigentlich die neuen Mobilitätsformen nachhaltig betreiben kann, weil halt auch da ja einige Hypothesen nicht so aufgegangen sind, wie es vielleicht die Gründer vermutet hätten oder auch die Investoren.
Also danke für diese Assoziation. Da werden wir auf jeden Fall im Gespräch drauf zurückkommen. Du hast aber als einer deiner ersten Sätze in diesem Schritt zurück auch gesagt, eine Transformation, in der die ganze Branche steckt, haben Tobias und ich uns auch schon mal drüber unterhalten. Wie schaffen wir es? Also wir als Deutschland und Europa in dieser klassischen Industriemobilität, die vielleicht auch sehr autolastig ist, die Geschäftsmodelle zum Beispiel bei den Zulieferern umzubauen. Gelingt uns das? Wie weit sind wir da schon drin? Wie blickst du in diesem Segment in die Zukunft?
Ja, also ich glaube, klar, das man hat da riesen Herausforderungen in Bezug dann eben auf die Organisation, auf, sage ich mal, neue Skills, die auch benötigt werden, Produkte, Services, die halt eben entstehen müssen. Und das dauert. Und ich glaube, ja, ich bin eigentlich recht optimistisch, dass wir da einen guten Schritt nach vorne machen oder da uns in die richtige Richtung entwickeln. Klar, es gibt Reibung, wird nicht alles auch funktionieren. Wie schaffen wir es? Einfach halt wirklich da auch die sich den Herausforderungen stellen, Lösungen finden für die Herausforderungen, auch mehr in Richtung vielleicht Zusammenarbeit gehen zwischen den Unternehmen und halt eben schauen, okay, wie kann man dann vielleicht auch die Leute in-house weiterentwickeln, selber weiter dann eben beschäftigen oder vielleicht dann auch einfach Partnerschaften eingehen, um dann halt zu schauen, kann vielleicht jemand anders auf den der Infrastruktur oder auch den Ressourcen, die man aufgebaut hat, dann eben das die Themen weiterentwickeln und davon profitieren. Ja, also das sind, glaube ich, so die vielleicht Schlüssel zum Erfolg oder Hebel, die man angehen kann, wirklich offen sein für Partnerschaften, offen sein für die Transformation klar, nach harten Prozessen oder auch dann schwierigen, sag ich mal, Anpassungen, kann es dann durchaus erfolgreich sein.
Aber ganz allgemein habe ich so das Gefühl, dass Deutschland oder Deutschlands industrielle Landschaft beim Thema Mobilitätswende ja schon wirklich unter Druck steht. Also da müssen gefühlt schnell Lösungen her. Also vielleicht so jemand wie Porsche nicht ganz so doll, weil der ja ein sehr spitzes Produkt hat. Aber wenn du Massenhersteller bist für Autos, wenn du Zulieferer bist oder da irgendwie anders dranhängst am klassischen Thema Mobilität, dann musst du doch wirklich zusehen, dass du ganz, ganz schnell da irgendwie was bewegst, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es so schnell sein muss. Also ich glaube, man hat da schon, sage ich mal, einen Window of Opportunity, in dem man die Anpassungen dann eben, umsetzen kann. Ich glaube, was so vielleicht eine Herausforderung ist in der Industrie, dass man einfach zu lange auf der Welle des Erfolgs geritten ist und dann einfach zu spät erkannt hat, dass man sich ändern muss. Und dann hat man natürlich so, sage ich mal, vermittelt man das Bild, okay, es wurde eigentlich alles verschlafen oder die Trends wurden verschlafen, man hat nicht früh genug reagiert dann entsprechend hat man halt die Konsequenzen. Aber es ist halt auch immer so ein Hoch und Runter, ja. Also wenn man jetzt gerade mal so die ganze Antriebswende, wenn man die sich vor Augen hält, vor paar Jahren war halt Elektrifizierung hoch im Kurs. Ja, da ging es gar nicht schnell genug, irgendwelche Komponentenwerke für Batterien oder Komponenten für den E-Antrieb zu entwickeln. Jetzt ist so der Hype auf der Nachfrageseite wieder abgeflacht aus verschiedenen Gründen. Jetzt sind wieder die klassischen, sag ich mal, Domänen eher im Vordergrund. Ja, also ist halt auch schwierig, in so einem Hoch und Runter immer alles richtig zu machen. Ich glaube, wir sind auch einfach Meister da drin, in so eine Stimmung zu verfallen. Ja, okay, eigentlich ist ja alles, funktioniert ja alles nicht und man macht immer genau das Falsche und ist halt alles schlecht. Ja, ich glaube, man müsste auch mal mehr vielleicht so in Richtung gucken, was läuft denn eigentlich gut und wo sind denn da eigentlich unsere Stärken, um mehr in so ein positives Fahrwasser zu kommen.
Aber Blick auf Geschäftsmodell, also ich kann schon verstehen, dass wenn es gut läuft, dann hat man natürlich nicht den Druck, irgendwie so ganz doll nach vorne zu gucken. Insofern finde ich es auch legitim, Geschäftsmodell, das funktioniert, wirklich auch zu betreiben und auch mit Leidenschaft zu betreiben. Jetzt ist es aber, denke ich, so, dass man zum Beispiel sieht, dass in anderen Märkten die Herausforderungen wachsen, dass da neue Player entstehen, die da auch relevante Anteile sich gerade schnappen. Das ist doch schon so, dass man sagen muss, Blick auf Geschäftsmodelle, es sieht so aus, als ob dieses alte Geschäftsmodell, ich verkaufe Bürgern ein Auto mit Verbrennungsmotor, dass das ja vielleicht noch 10 Jahre funktioniert und dann wirklich ziemlich schnell tot sein wird, oder?
Das weiß ich gar nicht, ob so schnell tot sein wird. Im Moment funktioniert es noch sehr gut und man muss aber auch dazu sagen, die anderen Geschäftsmodelle, sei es in Bezug auf Elektromobilität oder auch auf geteilte Mobilität, das ist ja Stand heute noch keine Alternative. Ja, also da funktionieren die Geschäftsmodelle sind ja noch nicht wirklich profitabel. Wir kommen da aus einer extremen Hype-Zeit. Ja, vor irgendwie 1-2 Jahren hat jeder gesagt, okay, Elektro-Startups fegen dann quasi die traditionellen Automobilmarken vom Markt und so weiter. Ja, wenn man da mal irgendwie schaut, ja, weiß nicht, Lucid oder sowas, die haben vor ein paar Tagen ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Wenn man dann sieht, okay, die verbrennen pro Auto halt dann irgendwie nochmal irgendwie $40,000 oder sowas, was sie dann eben an die Kunden abgeben. Ja, also wirklich das stand heute auch noch nicht die Lösung, weil die haben auch noch kein Geschäftsmodell, was funktioniert. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, also wie vorher schon gesagt, es gibt halt immer so Wellen. Ja, mal ist das eine Thema nachgefragt, mal das andere. Und ich glaube, diese Dynamik ist auch neu für die Industrie. Ja, früher gab es nur Verbrenner und die hat man gut verkauft. Jetzt heute hat man halt einfach, sag ich mal, mindestens zwei Antriebsarten, die sich halt so in der Nachfrage halt dann doch von Zeit zu Zeit unterscheiden. Und ich glaube einfach, diese Dynamik, das ist neu für viele Unternehmen, ist auch neu in der Kommunikation, ist auch neu für dann eben die Shareholder und die Kunden. Und ich glaube, das ist halt auch einfach ein Anpassungsprozess, in dem man ist.
Du sagst ja, deine Assoziation zur Mobilitätswende, der Hype sorgt nicht für mehr Schnelligkeit.
Spannende These.
Ja, aber wir brauchen den Hype, sonst geht gar nichts los. Also mal als erste Frage.
Ich weiß nicht, ob man ihn unbedingt braucht, aber es ist halt natürlich, also spannend, ja, fesselt natürlich auch, wenn man dann halt eben verschiedene, einerseits vielleicht Verticals hat, die dann auf den Markt kommen und wo wir halt denken, okay, das ist die Zukunft, sei es irgendwie von Mikromobilität bis irgendwie autonomes Fahren, wo man halt dann sagt, okay, das könnte potenziell was sein, was das Auto oder den MIV halt entsprechend ersetzt. Ich glaube, das ist einfach spannend und dann halt natürlich auch, ja, die Geschichte, die drumherum erzählt oder aufgebaut wird, dass da halt dann vielleicht die nächsten großen Unternehmen entstehen, die etablierten Player halt dann auch eben ablösen. Ja, also das sind, glaube ich, schon zwei, sag ich mal, Aspekte, die natürlich viele Leute halt dann fesseln und viele Leute faszinieren. Aber man sieht ja dann eben auch, wenn der Hype vorbei ist und man dann nüchtern die Zahlen betrachtet, wirklich die Mobilität zu ändern oder das Mobilitätsverhalten zu ändern, ist eine Herkulesaufgabe, die halt jetzt nicht unbedingt mit den Hype-Themen oder auch den Hypes dann zusammenhängt.
Welche drei Hypes kommen dir in den Sinn, die welche waren und jetzt so abgeebbt sind, dass sie niemanden mehr interessiert?
Also ich glaube, dass sie niemanden mehr interessiert, das ist, glaube ich, auch zu hart gesagt. Ja, das leverage ich dann so auf einem bestimmten Level halt dann ein. Auch Anfang meiner Karriere eine Rolle gespielt hatte, war das ganze Thema Ride-Hailing und dann eben Fahrdienstvermittler, sprich Uber, Lyft, Sidecar, alles, was in China im südasiatischen Raum passiert ist oder auch im arabischen Raum. Ich meine, das wurde auch extrem nach oben gepusht und dann hat jeder gesagt, okay, das Thema ist eigentlich vorbei und mittlerweile hat sich das dann auch eben konsolidiert und Unternehmen wie einen Uber stehen besser da als je zuvor. Ja, recht solide auch mittlerweile vom Geschäftsmodell her. Mhm. Das ist vielleicht so einer. Das zweite war so das ganze Thema Mikromobilität. Ich meine, da sind wir gerade genauso in der Konsolidierungsphase. Ja, da wird spannend zu beobachten sein, wer wird dann sozusagen das Uber der Mikromobilität, also wer kommt dann da als Basis raus mit einem, sag ich mal, unspektakulären Geschäftsmodell wahrscheinlich dann eben auch und, sag ich mal, unspektakulären Wachstumsraten, aber einem stabilen Geschäftsmodell. Dann das andere Thema, was, sag ich mal, mehrere Phasen jetzt schon hat, seitdem ich im Bereich Mobilität aktiv bin, ist einfach das Thema autonome Fahren, wo es ja auch immer, sag ich mal, hoch und runter geht. Und jetzt sind wir da wahrscheinlich gerade wieder in so einer Phase, wo es runtergeht und sich der Markt nochmal konsolidiert oder neu ausrichtet, aber das wären jetzt so drei Themen.
Wie schätzt du das ein, die Themen, die du genannt hast, vielleicht jetzt weniger autonomes Fahren, weil das vielleicht eher zuletzt kam, aber gerade so dieses Uber-Thema Ride-Hailing und das Thema Mikromobilität, die Summen, die dort auch investiert wurden, um diesen Hype dann zu einem solchen zu machen, die wurden in einer Phase investiert, als es Geld auf dem Markt gab auch rein investiert werden konnte. Wir sind ja jetzt irgendwie gerade in einer Phase in der Gesellschaft, in der die Gelder knapper werden und dieser Investitionswille nicht mehr so da ist. Heißt das, dass wir jetzt ins Stocken kommen in der Weiterentwicklung der Mobilität? Und ist das ganz normal eigentlich? Weil das sind immer die Wellen, die so passieren.
Also ich wird wahrscheinlich langsamer, das kann man, glaube ich, schon sagen, ja, weil halt auch einfach das VC-Geld oder Venture Capital in Mobility Services zurückgeht. Da fließt noch, sag ich mal, sehr viel Geld in den Mobilitätssektor, aber das sind dann vielleicht jetzt nicht Mobilitätsservices, mit denen ich von A nach B komme, sondern es ist halt dann eher in Richtung dann vielleicht auch Batterietechnologien, Ladeinfrastruktur, Ladedienste und so weiter. Also da sieht man einfach einen Fokus oder einen Wechsel vom Investmentfokus. Und genau in Bezug auf Mobilitätsdienste, wie man von A nach B kommt. Klar, ich meine, die letzten 10, 15 Jahre waren da schon phänomenal mit den, Summen, die investiert wurden, mit den Unternehmen, die entstanden sind, auch wieder verschwunden sind. Jetzt, wenn ich so in die nächsten 2, 3 Jahre mir vor Augen halte, würde ich nicht sagen, dass wir sowas nochmal sehen. Also da wird man auf jeden Fall eine Verlangsamung dann entsprechend sehen, weil halt, wie du schon sagtest, das Geld nicht mehr quasi für Nullzins zur Verfügung steht, was natürlich ein extremer Treiber man hat, glaube ich, aus den Startups, die jetzt quasi noch bestehen, wie so ein Uber oder jetzt kein Startup mehr sind, gelernt. Der hat dann gesehen, wie viel finanzielle Mittel eigentlich benötigt werden, um sowas dann auch in Richtung Profitabilität zu treiben. Ich glaube, bei Uber waren es ja so knapp 31, 32 Milliarden US-Dollar, die investiert werden mussten, bevor dann überhaupt mal das erste profitable Quartal dann entsprechend entstanden ist oder vorgewiesen werden konnte. Ich glaube, das sind schon so, sag ich mal, auch Learnings, die dann die Investoren doch mitziehen und dann nochmal auch in ihre Investmententscheidungen dann mit einbeziehen.
Aber eigentlich was Gesundes im Sinne von Verstetigung, Wachstum, Etablierung, weil diese abartigen Investitionen sinnvoller getätigt werden und der Markt sich so konsolidiert, dass er auch für den Kunden attraktiver, zugänglicher, nutzbarer ist. Kann man das so sagen? Glaubst du, dass es genau richtig ist, wie es gerade läuft? Also um dem Ganzen auch was Positives abzugewinnen?
Also ich persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, ich finde so, sage ich mal, ein realistisches Vorgehen und ein Investment eigentlich sympathischer. Und ich glaube, Also man kann da, also das passt einfach auch zu, sag ich mal, zu uns als Individuen. So das ganze Thema Hype und halt irgendwie schnell was ändern in Bezug auf Mobilität, das funktioniert halt nicht. Das haben wir jetzt ja schon mehrere Modes und so weiter bewiesen und mehrere Hypes bewiesen. Von dem her, ich glaube, da halt einfach mit einem realistischen Ansatz ranzugehen und zwar schon zu investieren, aber halt mit Verstand. Das finde ich jetzt persönlich eigentlich das interessantere Vorgehen dann auch.
Dann würde mich noch einmal interessieren, wie siehst du die Sicht des Nutzers? Also wir sind ja Gewohnheitstiere. Mobilitätswende ist ja auch deshalb so schwer, weil wir halt so in unserem Status quo verhaftet sind. Jetzt kommt der neue Scooter hier und die neue Mobilitätsform da. Also in so einer Phase überfordern wir die Nutzer oder beflügeln wir sie, weil wir brauchen die Impulse, damit die Menschen überhaupt mal ansatzweise ihr Mobilitätsverhalten ändern.
Also ich glaube, das ist schon sinnvoll, die Leute mal anzustupsen. Denkt mal über eure Mobilität nach und seid ihr richtig entsprechend unterwegs oder könnt ihr vielleicht auch, sag ich mal, anders unterwegs sein, sei es mit weniger Emissionen oder vielleicht auch kostengünstiger. Wie du sagtest, wir sind halt einfach Gewohnheitstiere, dass wir unsere Mobilität dauerhaft ändern. Da muss schon recht viel passieren. Ja, entweder man zieht um oder man hat vielleicht einen neuen Job oder man, sag ich mal, zieht näher irgendwie an die Stadt ran oder in die Stadt und so weiter. Ja, das sind ja eigentlich eher so life-changing Moments dann, die einen dazu bewegen, auch in die andere Richtung. Ja, wahrscheinlich viele Personen, die eher Shared Mobility genutzt haben und dann irgendwie Familie bekommen oder Kinder bekommen und dann vielleicht aus der Stadt rausziehen, die gehen dann wahrscheinlich genau den anderen Weg, ja, weg von geteilter Mobilität und ÖPNV hin dann eher zu MIV. Also die, sage ich mal, Richtungen hat man schon. Und ja, wenn man so auch die Umfragen und Nutzerbefragungen halt sich mal vor Augen hält, ich meine, was halt schon halt weiterhin immer gesetzt ist, ist der MIV, gefolgt vom Fahrrad und dann dem ÖPNV und dann kommt lange nichts und dann kommt halt so von der Nutzung her eigentlich erst die geteilte Mobilität mit Micromobility, Carsharing, Ride-Hailing, Taxi, Mietwagen. Also das sind wirklich, sag ich mal, Amplituden dazwischen von der Nutzungshäufigkeit. Ich glaube, das muss uns einfach bewusst sein, dass da ja quasi die klare Präferenz auf Nutzerseite vorhanden ist, was dann entsprechend, sag ich mal, präferiert wird, um von A nach B zu kommen. Der Kuchen für geteilte Mobilität, der ist dann vielleicht auch Stand heute einfach noch zu klein, sodass da halt dann viele Unternehmen sich drauf stürzen können und da wirklich ein profitables Geschäft draus machen können. Und was wir ja auch nochmal nicht vergessen dürfen, die geteilte Mobilität war ja auch in den letzten Jahren immer subventioniert. Jetzt vielleicht nicht durch irgendwie Steuergelder, sondern einfach durch VC-Gelder. Ja. Das war wahrscheinlich auch ein Treiber dann für die Nutzung. Da haben sich die Leute auch dran gewöhnt. Man kriegt immer einen Gutschein, man kriegt immer vielleicht irgendwie eine Push-Notification mit halt irgendwie, fahr heute, spar 10%, morgen regnet's, hier hast du irgendwie deine 3 Euro weniger und so weiter. Ja. Also wurden, glaube ich, auch die Nutzer einfach in eine Richtung erzogen, dass sie davon ausgehen, okay, es gibt halt immer irgendwelche Goodies oder Gutscheine, die mich dann dazu bewegen, geteilte Mobilität zu nutzen.
Ja, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das muss natürlich irgendwann auch frei stehen. Aber da sind wir an sich auch schon wieder beim Thema Uber, ne? Wo man auch sagt, klar, wenn man 32 Milliarden irgendwo reinschüttet, dann darf man auch erwarten, dass es irgendwie zumindest mal funktioniert und auch ein bisschen angenommen wird. Die Kunst ist aber, dass es nachhaltig Geld macht. Trotzdem bei dem Punkt, den Stefan gerade sagte, mit dem Menschen als Gewohnheitstier, sind wir eigentlich so bei Punkt 2, habe ich das Gefühl. Also Thema Ownership, beziehungsweise wie kann man Services eigentlich weiterentwickeln, für Nutzung sorgen, lokales Verständnis, hast du gesagt, ganz spannender Punkt. Kannst du das einmal erläutern? Was ist ein gutes Beispiel für lokales Verständnis und die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, die dann zu einer Nutzung führen?
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass die Mobilität hyperlocal ist, also so ein One-Fits-All-Approach, den auch ein Uber oder andere am Anfang probiert haben. Ja. Wir haben ein Konzept, das rollen wir überall gleich aus, eigentlich wie so ein McDonald's-Franchise. Das funktioniert nicht, weil halt einfach die, sag ich mal, lokalen Gegebenheiten anders sind. Also wie ist der ÖPNV, wie ist die Infrastruktur in Bezug dann auf MIV, auf eben Fahrrad, was gibt's vielleicht für lokale Förderungen und so weiter. Das ist überall unterschiedlich und dann halt eben auch, was ganz wichtig ist, ist einfach zu verstehen, okay, wo von wo nach wo fahren denn einfach die die Menschen, zu welcher Zeit, mit welchem Zweck dann eben auch. Es ist halt irgendwie der Commute, weil sie halt alle irgendwie zu einem größten Arbeitgeber irgendwie in der Stadt fahren, oder es ist mehr dann halt irgendwie im Bereich Freizeitmobilität etc. Ja, das, da muss man ein gutes Verständnis für haben und dann entsprechend basierend auf den Daten, die man hat über die Kunden, Kundenbedürfnisse, Mobilitätsverhalten, aber auch sowas wie dann eben Infrastruktur, lokale Gegebenheiten, dann da einfach ein Mobilitätsökosystem zu bauen, was halt entsprechend dann eben auch gut ankommt, gut kombiniert ist. Und dann kann man, hat man da auch durchaus mit Erfolg. Ja, man muss sich da oder kann sich da mal zum Beispiel die verschiedenen Fahrradverleihsysteme anschauen. Da sind da dann auch eben Welten zwischen, wie häufig wird denn eigentlich ein Fahrrad genutzt, auf, sag ich mal, von Stadt zu Stadt. Wenn man sich mal so ein Köln anschaut, die wahrscheinlich dann halt irgendwie so über 3 Fahrten pro Fahrrad irgendwie pro Tag haben, versus dann in Berlin, die wahrscheinlich eher bei so 0,8 Fahrten sind pro Fahrrad pro Tag, dann ja, das sind halt einfach Unterschiede und sag ich mal so die Skalierung von denen oder die besseren Performance-Werte erhält man aus meiner Sicht, wenn man da halt dann wirklich lokal denkt, das lokale System halt eben aufbaut, basierend halt auf dem, was ich gerade sagte, Nutzerbedürfnissen, den Erwartungen, aber auch der lokalen Infrastruktur.
Aber das heißt dann in Bezug auf Geschäftsmodell, dass ich eigentlich mit einem Geschäftsmodell reingehe, was vielleicht erstmal relativ grob geschnitzt ist, und dass ich dann auf Datenbasis lokal, regional nachsteuere, anpasse und am Ende des Tages wahrscheinlich auch diversifiziere?
Also genau so kann man das sagen, und ich glaube, was da halt für entscheidend ist, dass man auch die richtigen Personen hat und die richtige Organisation. Mhm. Also was man ja doch häufig sieht, sei es jetzt in der öffentlichen Mobilität, aber auch bei Unternehmen, die haben halt eine Idee, ich möchte Service XY machen, sei es Fahrradsharing oder irgendwie vielleicht auch stationäres Carsharing oder irgendwas anderes, und dann gibt es eine Ausschreibung, jemand bekommt den Zuschlag und dann denkt man, okay, das Ding ist eigentlich gelutscht. Ja, jetzt hat man den Service, das funktioniert schon, und irgendwie nach 5 Jahren guckt man mal wieder drauf, weil die Ausschreibung halt ausläuft. Ja, jetzt, sag ich mal, wirklich vereinfacht gesagt, ja. Und sowas funktioniert nicht, sondern man kann schon die Themen dann ausschreiben, auch Dienstleister mit reinholen, aber man braucht halt dann auch wirklich jemanden, der sich drum kümmert, der dann halt genau diese, sag ich mal, das Datenverständnis hat, sich da die Datenquellen sozusagen erstmal aufbaut oder den Zugang beschafft, die dann halt auch entsprechend dann versteht und dann halt auch die richtigen Schlüsse halt dann zieht. Das ist so eine Steuerungsfunktion, die aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist.
Aber liegt das daran, dass wir gerade in einer Wendephase sind, dass wir sozusagen ganz oft nachschauen und anpassen müssen, oder ist das die neue Welt, in die wir reinkommen, und wird auch nach der erfolgreichen Wende das so bleiben?
Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so neu ist. Ich glaube, das ist, also wir sehen halt jetzt einfach viele Systeme, glaube ich, oder auch Partnerschaften, bei denen das nicht so gelebt wurde und die dann natürlich halt auch irgendwie in Frage gestellt wurden oder hinterfragt werden. War das denn jetzt so richtig und brauchen wir denn sowas? Und ich glaube halt einfach, wenn man wirklich so einen datenbasierten und lokalen Ansatz mit halt Ownership dann entsprechend aufsetzt, dann kommt man gar nicht so in diese Bredouille, dass jemand hinterfragt, okay, macht das eigentlich überhaupt Sinn und brauchen wir denn sowas? Dann hat man das eigentlich schon, oder hat man ein recht starkes Narrativ an der Hand, mit dem man auch argumentieren kann.
Aber das Vorgängermodell, also Automobilgesellschaft, war ja doch recht statisch und hat ja irgendwie jetzt, weiß nicht, 80 Jahre lang ganz gut funktioniert, also gut funktioniert im Sinne von, ohne dass man da groß permanent reingesteuert hätte, oder?
Ja, ich glaube da auch, also wir hatten jetzt gerade über geteilte Mobilität gesprochen, aber auch wenn man da nochmal, sagen wir mal, die Brücke schlägt oder den Bogen in Richtung Automotive und OEMs, ich meine, da sieht man jetzt ja auch ganz stark, die müssen quasi von so einem produktzentrierten Denken, wo man jetzt auch wirklich wieder vereinfacht gesagt, irgendwo Ingenieure sitzen hat, die in der technischen Entwicklung das Produkt dann entwickeln und der Vertrieb muss dann verkaufen. Ja, von dem Setup muss man sich eigentlich lösen und dann eher in so einen kundenzentrierte und dann eben auch nicht nur einmaliges Kundenerlebnis, sondern eigentlich über die gesamte, sag ich mal, Fahrzeug-Lebensdauer kommen, ja, dass man so wirklich so einen Customer-Centric-Approach dann eben hat. hat und da halt dann auch wieder versteht, was wollen die Kunden eigentlich haben, was sind so die Features, die im Auto sein sollten, die vielleicht auch in dem digitalen Ökosystem drumherum sein sollten, wie was kommuniziert werden sollte, welche Partnerschaften etc. Ja, da muss man halt nahe an den Kunden ran, den Kunden verstehen, die Daten entsprechend dann eben erheben und dann halt auch wieder entsprechend analysieren und die Schlussfolgerungen dann draus ziehen. Das ist auf jeden Fall für die gesamte Industrie ein Mindshift, der die Automotives genauso betrifft.
Noch einmal zum geteilten Ansatz zurück. Ist das was, also diese Hyperlokalität, wie du es genannt hast, ist das was Deutsches, ist das was Europäisches oder ist es einfach was die Mobilität so betrifft und das Phänomen ist überall weltweit gleich?
Ich würde schon sagen, dass es weltweit gleich ist, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Also hier in Europa, wir sind ja doch recht fragmentiert von wie sind unsere Städte aufgebaut, wie ist die Mobilitätslandschaft dann entsprechend gestaltet. Genau, und wenn man mal nach in die USA schaut, wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen vereinfacht, aber da ist ja dann doch vieles, sage ich mal, einfacher. Ja, man hat quasi, sage ich mal, quadratische oder rechteckige Straßengestaltung, einen ÖPNV, der hier bei uns eine starke Rolle hat, den gibt es dort ja eigentlich gar nicht, außer vielleicht in 3-4 großen Städten wie New York, San Francisco, Chicago und so weiter. Aber trotzdem gibt es da halt dann eben auch immer die lokalen Unterschiede von wo nach wo wollen die Leute, wie sind sie sozusagen auch als vielleicht zu deren Haushaltseinkommen, was für ein Budget haben sie zur Verfügung, wie groß ist der Haushalt etc. Ja, also das gibt schon, nur wahrscheinlich dann oder würde ich jetzt vermuten weniger komplex als in Europa.
Du hast auch in diesem zweiten Aspekt gesagt, also man braucht Leidenschaft, lokales Verständnis und Leidenschaft. Weiß ich nicht, also wenn ich so an Geschäftsmodelle denke, harte Fakten und Investitionen, ja, nein, da hat es ja im Zweifelsfall so wenig mit Leidenschaft zu tun, sondern einfach nur mit Business.
Mathe.
Ja.
Mit Mathe,
ja.
Also du hast bei mir da total was getriggert, weil für mich ist, also Mobilität ist ja so emotional, ne? Also auch die automotive Mobilität lebt von der Emotionalität. Also deswegen kann ich mit diesem Wort Leidenschaft ganz viel damit assoziieren. Ich frage mich nur, wie passend ist es zum Business Model Kontext? Also kannst du noch ein bisschen erzählen, wie du diese Leidenschaft übersetzen würdest in diesem Zusammenhang?
Ja, klar. Also der Business Case ist wahrscheinlich so das langfristige Ziel. Ja, das muss schon funktionieren. Das ist so die Basis. Aber quasi mit der Passion oder der Leidenschaft, ja, die braucht man halt einfach, um das System halt die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Ja, also gerade Tobias, was wir gerade besprochen hatten, dass man ja mit einem Setup reingeht und dann aber nicht davon ausgeht, dass das jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre halt dann irgendwie stabil ist, sondern ja, man braucht halt wirklich jemanden, der die Leidenschaft hat, dann eben zu verstehen, okay, wo hakt es denn eigentlich? Ja? Wo habe ich denn noch Potenzial? Wo kann ich denn noch mehr erreichen? Mit wem kann ich denn sprechen, um vielleicht dann eben auch die Nutzung nach oben zu treiben? Ja, brauche ich vielleicht irgendwie andere Partner noch mit dabei, die dann mir die Nutzer halt dann irgendwie bringen? Kann ich irgendwie mit dem Einzelhandel dann irgendwie zusammenarbeiten, um irgendwelche Deals, um irgendwelche, sag ich mal, Programme dann aufzusetzen? Wie sieht es denn eigentlich aus mit irgendwelchen Stationen, die ich vielleicht aufbauen kann? Ja, mit wem muss ich denn da sprechen, um sowas halt dann durch oder umzusetzen. Und dafür braucht man aus meiner Sicht schon dann halt eben einfach ja die Passion oder die Leidenschaft, um voll dahinter dann zu stehen und daran zu glauben und solche Schritte halt dann auch anzugehen und nicht, sag ich mal, einfach dann im Büro zu sitzen oder irgendwie zu Hause im Homeoffice oder sowas und zu sagen, ja, okay, wird schon halt irgendwie, ja, sondern da brauchst halt wirklich den Drive dahinter, um sowas dann halt aktiv dann einfach umzusetzen. Es sind wahrscheinlich auch viele Hürden, die man halt irgendwie angehen muss oder man wird vielleicht auch, sag ich mal, häufig schief angeschaut oder kriegt irgendwie vielleicht auch ein paar Steine in den Weg geworfen, ja, aber da darf man sich dann nicht, sag ich mal, abschrecken lassen, sondern muss da halt dann einfach weiter vorangehen.
Da sprichst du mir natürlich aus dem Herzen im Sinne von Partnerships mit dem Einzelhandel im Kontext Mobilität. Wie realistisch glaubst du, dass diese Offenheit sich durchsetzt, wenn ich mich so in der Branche umschaue und dann in solchen lokalen Ökosystemen, dann geht es ja dann am Ende dann immer wieder häufig darum, welcher, also das ist mein Kunde, Und das ist dein Kunde. Und wem gehört der Kunde jetzt? Und damit fängt ja irgendwie diese Barriere und dieses Nicht-Offensein eigentlich an. Das wird sich wirklich auflösen. Also das ist kein Thema mehr. Oder das wird die Gretchenfrage sein im Sinne von, wie lokal Passion können wir da wirklich walten lassen?
Ja, ich glaube auch so, also wieder global galaktisch wirst du es wahrscheinlich nie klären können. Ja, also es wird immer so die Vorbehalte geben, das sind meine Daten, mein Kunde etc. Aber letztendlich ist die Frage, okay, ist es halt so, ja, oder ist es halt wirklich so? Ich meine, die Kundendaten, die sind dann wie so, so verstreut, ja, wenn du, keine Ahnung, dich manchmal in eine Mobilitäts-App irgendwie einloggst, dann nutzt du halt vielleicht irgendwie schon mal mit einem Google-Login oder vielleicht irgendwelche anderen Systeme, dann okay, hast du auch nicht alleinig die Kundendaten, dann liegen die vielleicht auch irgendwo anders, ja. Ganze Thema Payment machst du wahrscheinlich auch nicht selber, sondern hast da auch wieder irgendwie Partner drin, ja. Also ich glaube, so ohne Partnerschaften geht es halt dann irgendwie gar nicht. Und ich glaube wirklich so, sag ich mal, dann, ja, Partnerschaften sollten dann, oder ist wahrscheinlich dann auch wieder ein lokales Thema, dass dann vielleicht der lokale Einzelhändler sagt, ja, sieht da jetzt einen Mehrwert, klar, er teilt vielleicht irgendwie Daten oder sind jetzt irgendwie zwei Unternehmen damit involviert, aber quasi letztendlich hilft es seinem Business Case halt dann wieder, weil die Leute einfacher hinkommen, weil sie irgendwie häufiger halt dann irgendwie kommen, ja. Man kann ja auch irgendwie schauen, gibt's halt irgendwie auch zum Beispiel irgendwelche Mitgliedsprogramme, die man gemeinschaftlich machen kann, ja, auch wenn man da wieder so in Richtung Ride-Hailing schaut und so weiter. Klar, auf der einen Seite gibt's halt einen Uber, die sagen, sie machen halt irgendwie einen Uber Eats und Uber Ride-Hailing, aber der Mitbewerber aus den USA mit Lyft, die haben keinen eigenen Essensdienst, die sind halt dann irgendwie mit DoorDash eine Partnerschaft eingegangen. Da werden wahrscheinlich dann auch die Kundendaten geteilt oder teilweise geteilt und trotzdem funktioniert der Case halt für beides. Also ich glaube, da ist vielleicht der, sag ich mal so, Kundendaten und Datensharing auch eher ein Vorwand, der in den Raum gestellt wird. Mhm. Ich glaube, man muss da halt auch einfach nochmal reingucken, okay, und dann schauen, gibt's da nicht eigentlich signifikante Vorteile, wenn man da dann zusammengeht, und dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm, dass vielleicht zwei Entities dann Zugang zum Kunden haben und es halt für sich nutzen kann.
Guter Gedanke, ne? Kollaboration ist das Stichwort und vielleicht auch, dass man sagt, neue Geschäftsmodelle bedeutet auch neue Partner suchen.
Ja, auf jeden Fall.
Voll unterstützen. Vielleicht der dritte Punkt, du hast ja die Frage nach, wie nachhaltig, also wie finden wir raus, wie wir so Geschäftsmodelle vielleicht einfach auch in Partnerschaften, aber der sie betreibt, dass er sie wirtschaftlich betreiben kann und sich da der Case am Ende des Tages aufgeht, nachdem die 31 Milliarden geflossen sind. Also offensichtlich funktioniert es ja im Uber-Kontext, wie du es gerade gesagt hast. Was können wir von dem Uber-Fall lernen und wie kriegen wir den Vorab-Invest kleiner und die Wirtschaftlichkeit schneller ins System?
Also ich weiß gar nicht, ob man da den Anfangs-Invest irgendwie kleiner kriegen könnte, aber was ja auf jeden Fall bei Uber klar wurde, und das hat wahrscheinlich dann nochmal mehr Invest gekostet, war halt einfach, dass man sich mehrgleisig aufstellen muss. Ja, also die haben ja dann noch das ganze Thema Essenslieferdienste mit auf die Plattform genommen und dann auch nochmal zusätzliche Verticals dann eben gegründet für so eben Uber Freight, also Logistik, um da halt dann einfach diverser unterwegs zu sein. Man muss auch sagen, einiges hat nicht funktioniert. Dann muss man auch da quasi wieder den Mut haben, rauszugehen, auch wenn man vielleicht Milliarden investiert hatte. Dann aber, wenn man sieht, okay, das funktioniert nicht, dass man da auch dann eben die Bereitschaft hat, sowas dann wieder abzugeben oder aufzulösen. Sind bestimmt so zwei Learnings, ja, also mehrgleisig aufstellen und eben versuchen, und wenn es nicht funktioniert, dann entsprechend wieder rausgehen. Was Tobias halt auch gerade sagt, halt einfach auch durch Kollaborationen versuchen, dann neue, sage ich mal, Umsatzströme entweder zu generieren oder halt dann einen Setup zu bauen, was dann quasi die Nutzer, die man hat, einfach besser monetarisiert. Ja, also wenn man sich auch mal so vor Augen hält, Uber One wieder, ja, mit ihrer Mitgliedschaft ist eigentlich, sag ich mal, recht niederschwellig, kommst du da rein mit irgendwie, ja, was sind das, ich glaube 4,50 € oder $5 oder sowas im Monat, und dann kriegst du aber halt immer Vorteile auf deine Fahrten, auf deine Essenslieferung etc. Die Konsequenz ist dann einfach, okay, du hältst die Leute in deinem System, Die wechseln vielleicht nicht zu Lyft, wenn da halt entsprechend mal ein Gutschein um die Ecke kommt oder von wem auch immer. Und die genau zusätzlich dadurch, dass du sie im System behältst, geben die bei dir nochmal viel mehr aus. Ja, also beim Uber-Beispiel, so ein Uber-One-Kunde, der gibt, glaube ich, 3,5 bis 4 Mal so viel aus wie ein Nicht-Uber-One-Kunde. Das sind natürlich signifikante, sage ich mal, Vorteile, die du dann für dich als Unternehmen nutzen kannst. Ja, also das wäre vielleicht dann auch nochmal so ein Learning, ja, dass man wirklich überlegt, wie kann ich denn eigentlich durch smarte Mechanismen die Leute auf der Plattform oder in meinem Ökosystem halten, zu mehr Nutzung dann auch eben animieren und vermeiden, dass sie halt durch irgendwelche Log-Angebote von links und rechts halt schneller wieder weg sind, als man gucken kann.
Ich würde noch so ein bisschen schwerpunktmäßig mobilitätsseitig das Thema autonome Mobilität interessieren. Da veröffentlichst du auch immer ganz viel Informationen und Marktentwicklungen. Vorhin hast du gemeint, vielleicht sind wir jetzt gerade so in einer Phase, wo der Hype ein bisschen rückgeht, aber er wird sich weiter durchsetzen. Ist es so? Also wann werden wir in Europa Robotaxis oder autonome Shuttlebusse im Volumen auf der Straße sehen und werden die dann schon wirtschaftlich betrieben werden oder fängt dann die Geldverbrennungsmaschinerie erst nochmal so richtig an?
Ja, ich glaube, da, sag ich mal, erwähnst du zwei wichtige Punkte. Mal einmal unterscheiden, wann werden wir die Fahrzeuge in Europa auf der Straße sehen und wann werden wir damit Geld verdienen. Also aktuelle Planungen von eben VW mit ADMT oder auch so einem Holon ist für 2026, dass die Fahrzeuge dann eben in Städten wie Hamburg eingesetzt werden. Wahrscheinlich auch erstmal in begrenzten Gebieten und erstmal wahrscheinlich noch mit Sicherheitsfahrer, wie man es auch jetzt in den letzten Monaten, Jahren in den USA gesehen hat. Und von dort aus wird man sich dann weiterentwickeln, den Sicherheitsfahrer irgendwann rausnehmen, die Geschäftsgebiete dann eben erweitern. Ja, also das ist so Stand aktuelle Planung 26 plus der Fall. Muss man gucken einfach, also für wie dann nächstes Jahr die Planung halt dann ist, ob das wirklich eingehalten werden kann, würde ich so mit ein, zwei Fragezeichen dann sehen. Und das zweite, Geschäftsmodelle bis wann ist das dann profitabel? Das ist eine spannende Frage. Ich hatte mal basierend auf den Daten, die man von GM entsprechend dann eben aus den Quarterly Reports ziehen konnte, ist das simuliert. Das wird schon noch dauern, bis man da dann eben auf Kosten pro Meile ist, die dann wirtschaftlich sind und die halt dann auch dann entsprechend die das Invest wieder reinholen. Ja, also da werden schon nochmal wahrscheinlich bei so einem GM, wenn sie es jetzt nochmal weitermachen und ich hoffe, dass sie es weitermachen, zusätzlich zu den 10 Milliarden, die sie jetzt verbrannt haben, wahrscheinlich nochmal so das Dreifache, würde ich jetzt schätzen, investiert werden müssen, bevor das dann in die Richtung geht, was man sich da vorstellt.
Aber auch da könnte das Thema Partnerschaft ja spannend werden, denn Partnerschaft kann ja auch bedeuten, dass man sich das Risiko, also die Kosten teilt. Und es kann ja auch bedeuten, dass man das nutzt, um Geschäftsmodelle quer zu finanzieren. Ne? Also dieses, ja auch schon öfter gehörte, so das autonome Fahren mit Werbemonitor quasi, ne? Dass du einfach sagst, wir drücken den Preis dadurch, dass wir einfach jemand anderen haben, der die Fahrt mitfinanziert.
Ja, entweder sowas oder ich meine, wenn man nach Europa mal schaut, dann ist ja auch irgendwie der ÖPNV, wird ja so gesehen als der Betreiber von autonomen Shuttlen oder von autonomen Diensten. Ich meine, da könnte man sich ja auch mal vielleicht Finanzierungsmodelle überlegen, könnten nicht vielleicht dann auch, sag ich mal, staatliche Institutionen mit da ins Invest gehen oder da ja. Sich dran beteiligen. Ja, natürlich dann auch einen Benefit von haben, wenn so eine Story dann oder so ein Geschäftsmodell halt dann auch mal funktioniert, dass es halt nicht nur ein reines Investment ist und man kriegt nichts mehr raus.
Ja. Nicht nur das Risiko mittragen, ja.
Genau, das und das andere ist halt, genau, das wären halt auch bei den Summen, die da entsprechend da im Raum stehen, wäre das durchaus auch was, was man mal im Blick halten sollte oder was man auf jeden Fall mal diskutieren kann.
Aber cool, dass du gerade jetzt das Thema ÖPNV ansprichst. Das war eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, nämlich wie wichtig ist es eigentlich, dass es bei der Mobilitätswende immer ein Geschäftsmodell dahinter gibt, also hinter den neuen Mobilitätsformen, hat mich gefragt, bremst das nicht eventuell auch die Verkehrswende aus, wenn man das zur Bedingung macht, dass es immer ein Geschäftsmodell geben muss? Und hat mir das Beispiel ÖPNV dafür aufgeschrieben. Der ist ja unersetzbar, so, aber ist halt am Ende des Tages ein Zuschussgeschäft. Also nach kapitalistischer Lesart eben kein Geschäftsmodell.
Ja, trotzdem ist es halt wahrscheinlich einfach eine Daseinsvorsorge, ein Grundbedürfnis, was halt dann bedient wird, dass die Leute von A nach B kommen mit halt dann eben den ÖPNV angeboten. Und ich meine, teilweise kann das ja auch ein Katalysator für neue Formen sein. Ja, ich bin hier in Berlin und du ja, glaube ich, auch, Tobias, oder?
Nee, Hamburger Umland.
Okay, Hamburg, aber da habt ihr ja dann entsprechend in Hamburg HVV, Switch und wir haben hier dann eben von der BVG die Yelby-Plattform als Mobility-as-a-Service-Plattform. Mhm. Da ist ja Stand heute bei beiden auch noch kein Geschäftsmodell dahinter, also dass das eigenwirtschaftlich ist. Trotzdem wird es halt von vielen Personen halt genutzt, erleichtert auch den Einstieg in den ÖPNV dann, spricht neue Zielgruppen an. Und ich glaube, da ist halt einfach eher so die Frage, okay, wie bereit sind denn die ÖPNVs, eben neue Verkehrsangebote, sei es digital, aber auch neue, sag ich mal, Formfaktoren, einfach mit dem Budget, was sie zur Verfügung haben, auch eben dann finanzieren und vielleicht auch, wie bereit sind sie dann entsprechend umzuschichten von eben ihren Buslinien, die vielleicht um 6 Uhr in der Früh leer durch die Gegend fahren, zu halt dann irgendwelchen On-Demand-Verkehren oder sowas.
Klar. Ja,
also ich glaube, da ist eher so die Frage, da ist wahrscheinlich, macht Sinn, dass nicht alles, sag ich mal, so betrachtet wird, dass ein Geschäftsmodell dahinter sein muss, dass man auch dann eben entsprechend subventioniert. Die Gelder sind ja, ist ja ein gelebtes System und das funktioniert ja auch. Dabei wäre für mich eher so die Frage, okay, wie kann ich denn dieses Budget, was ich als ÖPNV zur Verfügung habe, vielleicht anders einsetzen, da halt dann auch zur Mobilitätswende beizutragen.
Ja, und Profitabilität muss ja auch nicht immer nur Euro bedeuten. Ne? Es kann ja auch sein, dass man sagt, man schafft eine Lebensqualität oder sowas wie eine Daseinsvorsorge, dass man sagt, das ist halt auch ein Wert, der zwar nicht in der Bilanz sozusagen mit einer schwarzen Zahl auftaucht, aber der vorhanden ist.
Ja.
Wir sind schon wieder fast am Ende angekommen.
Wir müssen langsam.
Ja, wir sind schon wieder fast am Ende angekommen. Augustin, der Blick auf die Zukunft, würde ich mal zusammenfassen, liegt vor allem in der Offenheit, in den Partnerschaften zugrunde und damit vielleicht auch ein Boost Richtung Mobilitätswende. Das habe ich mal für mich mitgenommen. Wenn wir dich in einem Jahr wieder einladen zum Gespräch, über welche Geschäftsmodelle werden wir uns mit dir unterhalten? Was glaubst du?
Ja, Stefan, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass es wieder ums Thema autonome Fahren gehen wird. Ja, weil da sind wir näher an 2026 dann dran. Was wir ja gerade diskutiert hätten, ist gerade so der, sag ich mal, Sweet Spot, der von der Industrie kommuniziert wird. Da geht's dann endlich los, ja. Und ich meine, da werden wir uns dann drüber unterhalten können. Wie sieht's aus? Wird es jetzt wirklich der Fall sein? Oder müssen wir da doch nochmal uns ein bisschen länger gedulden?
Ja, freue ich mich total drauf, weil glaube selbst an das autonome Fahren und bin gespannt, ob wir in einem Jahr an dem prognostizierten Punkt stehen oder womöglich sogar schon ein Stück weiter. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Spannend, spannend, spannend. Wunderbar. Augustin, dann vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Sehr interessante Betrachtungsweise und natürlich irgendwo auch das Fundament der ganzen Sache, über die wir reden, denn es muss halt auch finanziell einfach alles hinhauen.
Ich danke euch auch. War ein super Gespräch und dann bis im nächsten Jahr und irgendwann vielleicht mal bis zu einem Gespräch in einem autonomen Fahrzeug.
Genau.
Mach's gut. Bis dann.
Tschüss. Ciao zusammen.
Tobias, mit Augustin haben wir auf jeden Fall einen echten Experten zum Thema Wirtschaftlichkeit, Modelle und den Betrachtung auf die Mobilitätswende hier zu Gast gehabt. Also bin gespannt, wie sich die Geschäftsmodelle entwickeln. Positiv fand ich auf jeden Fall, was er gesagt hat, dass da wird es keinen einen geben oder da wird nichts aussterben, sondern die Gesamtheit der Geschäftsmodelle und damit die Vielfalt der Mobilität und damit auch die Sinnhaftigkeit der Mobilitätswende, wie wir Allstars sie verstehen, die hat er ja beschrieben und das fand ich einfach eine gute Konklusion, muss ich sagen. Wir brauchen alles, um uns Menschen Mobilität so einfach wie möglich zu machen. Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Was mich überrascht hat in diesem Kontext mit Geschäftsmodell, das war sozusagen ein Punkt, mit dem ich gar nicht so gerechnet hatte, war das Thema Kollaboration. Total spannend und irgendwie auch total logisch. Also es ist jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, so da ist klar, es liegt auf der Hand. Aber ich hatte im Vorfeld das einfach nicht so auf der Reihe, dass man einfach sagen kann, naja, man kann zum Beispiel Risiken teilen oder man sucht sich einen Partner, um eine bessere strategische Position zu haben. Das ist schon eine sinnvolle Sache. Und ich glaube, derjenige, der da offen ist und der eben nicht so auf diesen viel zitierten Datenschatz einfach nur hockt und nichts rausgibt, der hat da vielleicht auch ganz andere Chancen. Und mich würde das sehr freuen, weil am Ende des Tages ist Mobilität ja vernetzt und wir sollten vernetzte Mobilität klappen, wenn jeder sein eigenes Ding macht.
Absolut. Und wenn wir Mobilität in Verbindung bringen mit anderen Use Cases, wie er Richtung Einzelhandel zum Beispiel erwähnt hat, dann macht es uns Menschen, glaube ich, auch richtig Spaß, weil sich diese Dinge dann schön ergänzen.
Eine Sache, die ich da auch noch ganz interessant fand, was, glaube ich, auch ein zentraler Punkt ist, ist, dass man eben, wenn man über Geschäftsmodelle spricht, dass man wirklich eben auch nochmal schaut, was ist denn eigentlich ein, in Anführungszeichen, erfolgreiches Geschäftsmodell? Also kann man das nur in Euro und Dollar bemessen oder finden wir auch andere Metriken, um zu sagen, das ist sozusagen gesamtgesellschaftlich betrachtet etwas Sinnvolles und somit auch ein Geschäftsmodell? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur die monetäre Brille aufsetzt.
Ja, hast du absolut recht. Ganz wichtig für unsere Mobilitätswende. So, wir sind aber jetzt am Abschluss angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat uns wieder riesig Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Die nächste Folge ist schon in der Mache. Seid also gespannt und schaltet wieder ein. Tobias, das letzte Wort gebührt dir.
Ja, tschüss. Bis dann.
Ciao.
Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.